Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du so denkst, so will ich gar nicht sein. Das bin ich vielleicht auch gar nicht, aber ich kenne das so dann, und dann sehe ich mich und dann weiß ich, ich bin so. Ganz besonders ist das oft, wenn ich so irgendwie mit den Kindern rummache und die erziehen möchte, und dann werde ich manchmal wütend, zornig. Und dann denke ich so hinterher so, oh, hey, so kannst du das nicht machen. Das geht nicht, so kannst du nicht sein. Das ist nicht christlich. Naja, und dann denke ich oft, was heißt es, christlich zu sein? Okay, ich stelle mir dann Jesus Christus vor, dem möchte ich nachfolgen, dann möchte ich sein Jünger sein. Und dann haben wir auch vorhin drüber gesungen, so ein bisschen sanftmütig, liebevoll, zärtlich, geduldig. Das geht ganz besonders, die Geduld, ne? Was mir dann so fehlt. Das sind so die Attribute, die man so von ihm im Kopf hat. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die will ich heute so ein bisschen mit euch besprechen. Da geht es um die Tempelreinigung. Ich habe euch dazu mal ein Bild mitgebracht. Und wenn wir uns das anschauen, der in der Mitte, der da gerade so die Hand hebt und den Heiligenschein hat, das ist Jesus. Ich finde ganz schön gemacht vom Künstler, ne, dass man so sieht, wie er so gerade ausholt, weil der holt nämlich aus und dann sieht man, wie das so gewellt ist. Und bevor er gleich den Schlag nach unten führt, dann würde das ja strammen, diese Striemen da von der Kordel. Das heißt, der holt gleich aus und wird zu lang. Das ist so ein bisschen was, was ich von Jesus nicht so kannte. Das ist eine ganz interessante Geschichte vielleicht und vermittelt so einen Charakter, den ich bisher so, naja, nicht mit Jesus assoziiert hatte. Es war für mich eher so ein Redner, genialer Redner, ein Lehrer, hilfsbereiter, mitleidvoller Arzt, ein liebevoller Freund. Und andererseits, das haben wir vorhin ja auch gesungen, Jesus wird von der Bibel ja präsentiert als ganz Gott und ganz Mensch. Und dann wundert mich das natürlich irgendwie nicht, dass er auch menschliche Reaktionen gezeigt hat, dass er mitunter gereizt reagiert haben mag. Aber was hat ihn hier so sehr aufgeregt, dass er sogar mit einer Art von Peitsche zugeschlagen hat? Vielleicht war es ganz einfach und ganz gewöhnlich, was so dazu geführt hat. Vielleicht war es lediglich sein Hunger, den sie auf die Palme gebracht hat. Also das Markus-Evangelium sagt so, unmittelbar vor der Tempelreinigung, da gab es eine Geschichte, ist also auf dem Weg nach Jerusalem, von Bethanien nach Jerusalem und bekommt irgendwie Hunger. Und auf dem Weg sah er so einen Feigenbaum und dachte sich, oh, gleich gibt es vielleicht da ein paar Früchte zum Essen. Und als er näher kam, bemerkte er, dass dieser Feigenbaum keine Früchte trug. Hat ihn vielleicht sehr enttäuscht. Auf jeden Fall wird berichtet, dass er diesen Feigenbaum sogar verflucht hat. Und man könnte das vielleicht so nach Markus interpretieren, dass er irgendwie so stinksauer, hungrig in den Tempel gegangen ist, weil er einfach nichts zu essen bekommen hat und sein Hunger ihn irgendwie so reizbar gemacht hat. Das kennt ja auch jeder irgendwie so ein bisschen aus den eigenen Lebenssituationen. Ich war mal so mit einer Turngruppe in Berlin unterwegs und alle waren lustig und fröhlich und währenddessen wir da so lange wanderten, bekamen irgendwie alle Hunger und aus der fröhlichen Truppe wurden so plötzlich hungrige Wölfe und Wölfinnen und die Stimmung, die sank so ganz stark nach unten, bis wir was zu essen bekommen haben. Das war dann auch natürlich dann sofort wieder erledigt. Und vielleicht war es für Jesus irgendwie auch eine ganz normale menschliche Empfindung, hungrig zu sein und schlechte Laune zu bekommen dabei. Aber so wirklich richtig vorstellen kann ich mir das nicht, dass es nur das menschliche Hungergefühl war, was ihn da so aufgeregt hat. Ich glaube, der Aufreger war ein ganz anderer. Als er nämlich damals in den Tempel da einzog, sah er halt die ganzen Händler und Geldwechsler. Und es packte ihn so eine Art heiliger Zorn über dieses weltliche Treiben mitten im Haus Gottes. Aber stellen wir uns das so vor, den Heiland, den Retter der Welt, als zornigen, rasenden Menschen, so mit einer selbstgebastelten Peitsche. Ich meine, im Johannes wird das so beschrieben. Er hat sich das selber gebastelt, mit einer Kordel. Hat er sich diese Peitsche da zusammengestrickt. Das ist wie so eine kleine Waffe, würde ich mal sagen. Braucht man das? Ja gut, vielleicht haben die Leute auch nicht reagiert. Vielleicht hat er schon vorher versucht, irgendwie was zu sich Gehör zu verschaffen und keiner hat darauf geachtet und vielleicht war alles viel zu laut um ihn herum und hat er einfach mal angefangen, sich das Ding zu basteln und zuzulangen. Dann haben die Ersten vielleicht geschrien und dann hat man auch geguckt, was er will. Aber irgendwie komisch. Und dem Matthäus in seinem Evangelium war das vielleicht auch ein bisschen unheimlich, so dieses Bild des zornigen, zulangenden Jesus. Und der hat das nämlich dann genau umgedreht geschildert. Der hat diese Tempelreinigung geschildert und danach die Geschichte mit dem Feigenbaum und dem Hunger. Also sozusagen bauchgesteuerte Jesus im Tempel, der da aufdreht, war ihm vielleicht auch ein bisschen komisch. Ich finde, Hunger als Erklärung für diesen heiligen Zorn ist irgendwie zu einfach, zu profan. Und das wäre auch nicht für mich so ein gutes Vorbild, glaube ich, so einem hungrigen Jesus zu folgen, der einfach, wenn er schlecht gelaunt ist, wenn er gereizt ist, wenn nicht das da ist, was ich mir vorstelle, dann anfängt zuzulangen. Ich bin mir sicher, da gab es ganz andere Gründe für sein Verhalten und seine Vorgehensweise. Und vielleicht hilft uns da der Text ein bisschen weiter. Ich habe euch da zwei Stellen mitgebracht, einmal bei Matthäus 21, 12 bis 14 und als Ergänzung den Markus-Text 16 und 18. Und da heißt es dann, und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Und der Markus ergänzt das noch und sagt, und er ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und am Schluss sagt der Markus, und es kam vor die Hohenpriester und Schriftgelehrten. Und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrechen. Also der erste Weg Jesu nach seinem Einzug in Jerusalem führte ihn direkt in den Tempel, das Haus seines Vaters. Und was sah er? Da fehlte die Anbetung. Und darum ging es auch in erster Linie sicher bei der Tempelreinigung, die Reinheit und die Hingabe an Gott herzustellen. Aber dieses System der Geldwechsler und Händler verwehrte irgendwie denjenigen den Zugang zu Gott, die ihn in Wahrheit und von Herzen, haben wir vorhin ja auch gesagt, von Herzen anbeten, loben und preisen wollten. Dazu muss man vielleicht wissen, ein bisschen zur Erklärung, dieses Wort Tempel, was da benutzt wird, das heißt zwar eigentlich Tempelkomplex, also der komplette Tempel ist gemeint, aber die Geschichte spielte sich ab in dem sogenannten Vorhof der Heiden. Das ist ganz interessant, das ist nämlich nur der äußere Tempelbezirk gewesen und der war eben den Heiden vorbehalten zum Gebet. Die durften nämlich gar nicht in die inneren Bereiche des Tempels eintreten. Da durften die gar nicht rein. Genau diese Bevölkerungsgruppen sollten eben genau da zum Gebet finden. Und genau da war das Handeln erlaubt. Handel und Wandel. Die Geldwechsler tauschten ihre ausländischen Münzen in die Währung, die nötig war, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Und es spricht einiges dafür, anzunehmen, dass die da auch mal ganz immense Gewinne gemacht haben. Ich meine, warum spricht Jesus hier von Räuberhöhle? Was macht ein Räuber? Ein Räuber beraubt dich deines Hab und Gutes, der zieht dich über den Tisch, der nimmt dir was weg. Und die Taubenhändler, da gibt es dann noch eine andere Stelle, da wird dann auch von Ochsen und anderen Tieren berichtet, die belieferten halt die Armen, die ein Opfer brauchten. Und auch wenn ich mir wieder vorstelle, Räuberhöhle, naja, da bin ich mir nicht so sicher, ob die faire Preise gemacht haben und ob da wirklich auch jedes Tier so rein war, wie es hätte sein müssen. Und da fand ich interessant, ich habe auch irgendwo gelesen, dass dieses Geldwechseln und Handeln mit den Tieren auch an anderen Stellen in der Stadt möglich war. Also es war nicht nur auf den Tempelbereich beschränkt, sondern es ging auch über an anderen Stellen in der Stadt. Und da, denke ich, hat so ein bisschen so die Bequemlichkeit der Menschen auch eine Rolle gespielt. Ich meine, du kennst das, wenn du irgendwo in eine fremde Stadt kommst, du willst dir was anschauen, Touristenattraktion, naja, dann bist du ganz froh, wenn du da alles bekommst, was du brauchst, zu essen, zu trinken, ein paar Souvenirs, aber eben auch zu echt überhöhten Preisen. Aber du machst das halt, du nimmst das gerne an, weil es ist ja auch kompliziert, sich in einer anderen Stadt sich zurechtzufinden. Du kennst dich nicht aus, du fühlst dich manchmal vielleicht unwohl. Wenn die ganzen anderen Touris da sind, fühlst du dich sicherer. Und es ist halt auch bequem, so ganz nach dem Motto, naja, da müssen wir uns halt einfach gar nicht vor drum kümmern. Wir kriegen schon was am Tempel. Ist alles da. Und so kam das eben, dass aus diesem Vorhof der Heiden, statt eines ruhigen Ortes der Einkehr, der Besinnung, des Gebets ein geschäftiger Marktplatz geworden war. Ich meine, stell dir den Marktplatz heute vor, wie läuft das? Ja, da wird angepriesen, alle herkommen, ich habe das beste Angebot. Ja, dann wird gehandelt, da wird vielleicht auch sogar mal gestritten. Ja, der eine oder andere wird auch vielleicht vom Taschendieb beklaut. Und dann gibt es Streit und Theater. Und bei dem Markus, da wird eben das noch erwähnt, so fast beiläufig mit dem Niemand trage etwas durch den Tempel. Ich habe am Anfang so ein bisschen naiv gedacht, hä, wieso jetzt? Wieso niemand was tragen? Der hat es da gerade umgeworfen, sollen das da liegen lassen und dürfen es nicht wegtragen? Aber darum ging es gar nicht. Es war nämlich so, dass dieser Vorwurf der Heiden, der konnte gut als Abkürzung herhalten. Ja, wenn die Leute also vom Ölberg zur Innenstadt wollten oder umgekehrt, dann konnte man da den Weg abkürzen. Und dann sind die natürlich da durch und haben alles mit dabei gehabt, was da eben zu transportieren war oder warum man da eben auch hin wollte. Straßenverkehr im Tempel. Und diese gesamten Umstände, wenn wir uns das so vorstellen, die haben natürlich verhindert, dass Menschen den Zugang zu Gott finden konnten. War das nicht ungerecht? Ungerecht denen gegenüber, die mit ehrlichen Absichten zum Gebet kommen wollten? Wurden sie nicht um dieses Anrecht beraubt? Wurden nicht ganze Gesellschaftsgruppen benachteiligt? In Vers 14 wird ja nicht umsonst berichtet, glaube ich, dass dann hinterher die Blinden und Lahmen zu ihm kamen. Die hatten wahrscheinlich vorher gar keine Möglichkeit, in diesem ganzen Treiben sich überhaupt zurechtzufinden und irgendwas zu tun, was mit Gebet zu tun hatte. Ich bin ganz sicher, dieses System von freier Marktwirtschaft war geprägt von Ungerechtigkeit und Entrechtung. Und in diesem hervorragenden, funktionierenden System waren die Priester und die Schriftgelehrten irgendwie so die Marktherren. Und für die war das bestimmt ein einträgliches Geschäft. Und Pilger und andere Menschen, die Gott anbeten wollten, hatten das Nachsehen. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass dieses Vorgehen von Jesus im Tempel, ja, und da finde ich ganz bemerkenswert, dass er nicht nur die Verkäufer rausgeworfen hat, sondern auch die Käufer. Ja, dass das für die Hohepriester, die da die Marktherren waren, eine irre Provokation gewesen sein muss. Und das ist dann kein Zufall für mich, dass kurz danach eben berichtet wird im Evangelium, dass die dann beschlossen haben, Jesus Christus zu töten. Er hatte sie sicherlich schwer provoziert. In ihren Gewohnheiten angegriffen. Sie hatten ein vollkommen falsches System aufgebaut, das Anbieter und Interessenten für Waren und Dienstleistungen von dem eigentlichen Zweck des Gotteshauses abhielt, der Anbetung. Man kann es vielleicht so ausdrücken. Jesus Christus hat bei der Reinigung des Tempels, des Hauses Gottes, nicht nur Tische umgestoßen. Er hat gleich ein komplettes System von Ungerechtigkeit und Entrechtung umgestoßen. Aus Sicht der Herrschenden damals ein Aufruhr. Rebellion. Scheint schon fast zwingend, dass die zu dem Schluss kamen, der muss weg. Den müssen wir beseitigen, der muss sterben. Die wollten doch an ihrem System festhalten. Aber die Folgen von solch einem System sind dramatisch. Wenn Menschen falsch und ungerecht behandelt werden, so wird doch auch Gott falsch behandelt. Anders ausgedrückt, die Merkmale eines ungerechten, menschenverachtenden Systems zeigen immer auch auf, wie gottlos diese Einrichtungen und deren Urheber sind. Gottlosigkeit macht sich breit. Da, wo Gott in unserem Dasein fehlt, fehlt es an Liebe. Da fehlen Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Empathie, Sorge und Unterstützung der Benachteiligten, der Armen, der Schwachen, der Obdachlosen, der Flüchtlinge, der Kranken, der Ausgebeuteten und so weiter und so weiter. Sowas muss uns doch empören als Christen, oder? Da dürfen wir doch als Jünger Jesu, als seine Nachfolger nicht tatenlos zuschauen. Da müssen wir handeln. Überall da, wo wir Einfluss haben, da müssen wir voller Empörung und gerechtem Zorn nach diesen Tischen der Ungerechtigkeit Ausschau halten. Und sie umstoßen. Im Hauskreis sind uns da zum Beispiel eingefallen. Also wir haben da zum Beispiel daran gedacht, was ist denn mit diesen ganzen Dumpinglöhnen in der Bekleidungsindustrie, mit den Zuständen, die dort herrschen. Die Menschen krapsen da so am Existenzminimum rum. Ich meine, das ist doch nichts anderes als Ausbeutung. Genauso wie die Kleinbauern, die den Kaffee und das Öl und was auch immer alles herstellen in den Herstellerländern und nichts davon haben. Da können wir doch was tun, haben wir gedacht. Wir haben die Macht der Verbraucher. Wir können Fairtrade kaufen und die Produzenten durch unser Einkaufsverhalten unterstützen, beeinflussen. Oder eben auch die Fragen, wie werden denn die Tiere in der modernen Tierzucht für die Nahrungsmittelindustrie gehalten? Was ist denn das für eine Verantwortung für die Schöpfung, wie die da gezüchtet, gehalten, geschlachtet werden? Das ist irgendwie vielleicht so eine Art System der Ungerechtigkeit, wo wenige von profitieren und wo viele leiden. Viel Schmerz und Leid auf Seiten der Tiere. Ein System der Entrechtung auf ein artgerechtes Leben und Sterben der Nutztiere. Ich glaube, wir sind uns ganz schnell einig, dass Jesus hier ganz richtig, absolut richtig und nachvollziehbar gehandelt hat. Ein Bethaus, eine Kirche soll kein Marktplatz sein. Ist recht kein Ort, an dem Menschen ausgenutzt, überfordert oder benachteiligt werden. Da ist mir so der Gedanke gekommen, es gibt so viele bekannte Kirchengebäude. Kölner Dom, Petersdom, und immer wenn ich da so war, Petersdom nur einmal, dann hatte ich auch so ein komisches Gefühl nach dem Motto so, ach ja, ist das jetzt wirklich angemessen, da durchzurennen, quatschend, lachend, sich zu unterhalten, aber überhaupt nicht interessiert zu sein an Gott. Das ist ein Gotteshaus. Da hat keiner irgendwie gedacht, so ich bete oder ich bin mal still und andächtig. Besonders in Rom ist mir das aufgefallen, wie gut das da fluppt. Das ist so professionell gemacht, da geht es wirklich um Kohle machen. Das hat mir ein dumpfes, ungutes Gefühl verpasst, ob das mit dem Charakter eines Bethauses in Einklang zu bringen ist. Und andererseits, war ich nicht auch eigentlich nur einer von diesen Touris, der darauf bedacht war, das nächste gute Bild von einer tollen Kirchenarchitektur zu machen, vom tollen Kirchenfenster, sensationelles Bauwerk? Oder war ich denn gekommen, um Gott anzubeten, ihn zu loben und zu preisen? Natürlich nicht. Und dieser Gedanke, der hat einen ganz anderen Gedanken in mir hervorgerufen. Ein übler Verdacht keimte in mir auf. Was wäre denn, wenn ich zu diesen Störenfrieden gehören würde, die da laut lachen und quatschen ihren Kram durch die Kirche tragen? Was wäre, wenn ich nicht zu den Armen, zu den Benachteiligten und den Entrechteten gehöre, für die Jesus Christus sein Bethaus gereinigt hat? Was wäre, wenn ich es mir sogar ganz bequem gemacht hätte an einem dieser Tische der Ungerechtigkeiten, dass ich da so richtig schön breitbäuchig sitze? Ich, Klaus Roth, der Geldwechsler und Taubenhändler, der ungerechte Profiteur und Abzocker. Vielleicht gehört mir der Marktplatz. Ich lasse andere für mich arbeiten und halte nur still und leise im Hintergrund die Hand auf. Ganz so wie die Priester und Schriftgelehrten. Ein Tisch der Ungerechtigkeit, an dem man selber Platz genommen hat, ist nur ganz schwer umzuwerfen, oder? Dann bin ich ja derjenige, der die anderen zu dem System, in dem ich mich bewege, den Zutritt verweigert. Und noch verstärkt ungerecht ist es wahrscheinlich, wenn ich selber dieses System auch noch erschaffen habe, wenn ich dessen Urheber bin. Einfachstes Beispiel ist für mich die Wohnraummiete. Also wenn ich darauf achte, dass Mieter mit ausländischen Namen keinen Zutritt zu meiner Wohnung bekommen, dann ist das für mich ein typischer Fall eines ungerechten Systems. Ich sitze wohlhabend und bequem an meinem Gartentisch, schön den Grill heiß gemacht, auf meiner Gartenterrasse und denke gar nicht daran, dieses System zu beseitigen. Noch weniger denke ich daran, diesen unerwünschten Mieter mit dem ausländischen Namen an meinen Tisch einzuladen und ihn mir zu essen. Es gibt glücklicherweise Ausnahmen, sind nicht alle so. Ich habe selber es genießen dürfen, ich war alleinstehender junger Mann, mit wenig Einkommen versucht, da meine Wohnung zu finden. Aber ich habe einen Vermieter gefunden, der ein Herz für alleinstehende junge Männer hatte. Ohne Haustiere und nicht weiblich. Also wenn ich doch Jesus Christus nachfolgen will und nach den Tischen der Ungerechtigkeit Ausschau halten will, um sie umzustößen und diese Räuberhöhle auszuräumen, muss ich dann nicht nach genau den Menschen suchen, die nicht an diesen Tischen sitzen? Die Frage ist für mich eigentlich, wer fehlt? Ich will das in einer kleinen Geschichte mal plastisch machen. Es gibt eine kleine Geschichte von einem Pastorenkind, die war so 4 Jahre alt und die kannte so ein Lied, ich weiß nicht, Jesus liebt alle Kinder dieser Welt, und da werden so ein paar Farben aufgezählt. Und man konnte ihr dann immer ansehen, wenn sie dann so sang, so rot und gelb und schwarz und weiß, und dann, nein, nein, die haben lila vergessen. Die hat gesagt, ich will kein Lied singen, in dem eine Farbe ausgeschlossen ist. Wer fehlt denn dem Tisch der Ungerechtigkeit, an dem du eventuell sogar selber sitzt? Wo ist lila geblieben? Die Psychologie hat das erkannt, die nennt das Obelix-Effekt. Der Obelix, das ist ja Asterix und Obelix, die beiden, der eine ist der Dicke, der ist als Kind in den Zaubertrank gefallen, und immer wenn es Zaubertrank gibt, dann kriegt er nichts, weil der schon als Kind genug bekommen hat. Für sein ganzes Leben, der kriegt nichts mehr. Der Obelix-Effekt. Wo ist der Obelix? In deiner Firma. In deiner Nachbarschaft. In deinem Dorf, deiner Gemeinde. Da gibt es irgendwo sicher eine einsame alte Dame, die keine Familie hat und nie Besuch bekommt. In der Kantine gibt es bestimmt irgendeinen Kollegen, der immer alleine beim Essen sitzt. Schau dir mal die Arbeitsabläufe und Gepflogenheiten in deinem Betrieb oder deiner Behörde an. Vielleicht stellst du fest, dass irgendeine Farbe fehlt. Mag sein, dass es lila ist oder blau. Vielleicht fehlt auch keiner. Vielleicht gibt es für alle eine Einladung an den Tisch und alle Farben sind vertreten. Aber was? Was, wenn es nicht so ist? Was, wenn dort oder an anderen Stellen in deinem Umfeld es an Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Offenheit fehlt, um zu helfen, wo Not ist, aufzuklären, wo Unwissenheit ist, zuzuhören, wo Fragen sind? Ich meine, die Flüchtlingskrise, die war sicherlich ein ganz extremes Beispiel dafür, für die Tische, an denen man keinen anderen einladen will. Und vielleicht ist das auch kein gutes Beispiel, aber eigentlich ist es ja jetzt schon nur verlagert, ne, nach Griechenland und der Türkei. Wir sehen diese Tische einfach nicht mehr. Und wie gesagt, aktuell ist vielleicht was anderes wichtiger. Vielleicht ist es die Corona-Krise. Vielleicht wird da der ein oder andere Tisch von Taubenhändlern und Geldwechslern noch sichtbar. Ich meine, ich finde diesen Gedanken jetzt zum Beispiel ganz wichtig. Was ist denn mit den Geimpften, den zweifach Geimpften? Kriegen die jetzt alle Rechte sofort und auf der Stelle zurück? Am Anfang habe ich so gedacht, ja, klar, Grundrechte sind weg, müssen sofort zurückgegeben werden. Und dann habe ich ein Gespräch geführt und jemand sagte zu mir, naja, aber ist das denn nicht total ungerecht? Ist das nicht unsolidarisch? Ja, vielleicht, weil die, die jetzt geimpft sind, das sind die Alten. Und die Jungen haben alle gewartet, haben die sozusagen geschützt durch alle möglichen Maßnahmen. Und jetzt dürfen aber die Alten, für die wir alle gewartet haben, die dürfen jetzt als erstes wieder reisen und die Jungen müssen immer noch weiter warten. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht total unsolidarisch ist gegenüber den jungen Menschen. Die Kinder, die seit einem Jahr nicht in die Schule gegangen sind, die vulnerablen Gruppen haben die Vorteile und werden auch jetzt noch als erstes wieder befreit von den Restriktionen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber vielleicht nimmst du diesen Gedanken mal in deinem Herzen mit und ich werde das auch bei mir im Herzen bewegen und gut darüber nachdenken, ob ich mich an diesen Tisch setzen möchte. Oder ihn lieber umstoßen will. Und was ist überhaupt mit dem Gedanken, dass wir an irgendeiner Stelle in unserem Leben, egal wo, gerade im Augenblick dabei sind, so einen Tisch der Ungerechtigkeit zu errichten. Der wird gerade aufgebaut, frisch von IKEA geliefert, mitten in den Raum gestellt. Wer könnte an diesem Tisch in Zukunft fehlen? Zum Beispiel nach der Umstrukturierung im Unternehmen oder einer Neuausrichtung. Was ist, wenn sich Lebensumstände oder Lebenspläne ändern? Wer bleibt dann möglicherweise auf der Strecke? Wo ist lila? Und auch in der Gemeinde. Ich meine, ganz ehrlich, haben wir vielleicht auch ein System geschaffen? Oder erstellen wir es gerade in dem Augenblick, wo wir uns hervorragend wohlfühlen? Für uns passt das wunderbar, wir bewegen uns sicher, aber wo wir gerade bewusst oder unbewusst Menschen den Zugang verwehren? Denn immerhin, Jesus Christus war besonders zornig, weil sich dieser ganze Raub in dem Bethaus seines Vaters abgespielt hat. Sind unsere Gemeinden vielleicht zu Räuberhöhlen geworden? Schau dich um. Schau dich um, prüf mal nach, wo du die Tische der Ungerechtigkeit entdeckst. Wer fehlt? Und wenn jemand fehlt, warum fehlt er? Und vor allem, wo steckt er nur? Wenn wir uns alle immer wieder fragen würden, wo ist denn eigentlich Lila? Dann würde sich bestimmt vieles ändern. Dann würden wir wie Jesus Christus mit gerechtem, heiligen Zorn die Peitsche auspacken, die Tische der Ungerechtigkeit umwerfen. An den Tischen, an denen wir selbst gar keinen Platz mehr nehmen wollen. Mir würde es jedenfalls kein schlechtes Gefühl bereiten, so auf diese Art und Weise Jesus Christus nachzufolgen. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein, ein Jünger Jesu zu werden, der Tische umstößt, der ungerechte Systeme beseitigt, sie verändert und immer da dafür sorgt, dass jeder Zugang hat. Jeder Mann und jede Frau, jedes Kind soll genau dorthin gelangen, wo er, sie oder es sein soll. Ich würde euch einladen, mit mir zu beten, bitte euch kurz dazu aufzustehen. Ja, Herr Jesus, manchmal gibt es Bilder von dir, die haben wir nicht sofort im Kopf. Und dann sehen wir, was dir wichtig ist. Dann sehen wir, was deine Liebe bewirkt. Nämlich, dass du Dinge siehst, die nicht gut sind. Dass du Dinge siehst, die nicht in deine Welt gehören, Herr. Und dann fragt sich, was tut man? Du hast es gezeigt, du warst sogar wütend und zornig und bist da durchgerauscht durch den Tempel und hast den mal auf Vordermann gebracht, Herr. Und manchmal ist es ja so, dass wir das nicht wahrnehmen. Dass wir so ein bisschen eingeschlafen und eingerostet sind, dass wir so den Dingen nachgehen, wie wir es gewohnt sind, Herr. Und immer so unsere Sachen durch den Tempel durchtragen und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass das eine Abkürzung ist, die eigentlich vielleicht gar nicht gut ist. Und dass wir Tische aufbauen, da wo sie nicht hingehören. Und dass wir Einladungen vergessen haben. Herr, das ist ganz wichtig für dich. Wir wollen das gerne mitnehmen, Herr, dass keiner an deinem Tisch fehlt. Es darf keiner fehlen. Du liebst sie alle. Hilf uns dabei, Herr, dass wir nicht ungerecht werden, bewusst oder unbewusst, dass wir niemanden vergessen, dass wir alle in unser Herz schließen, denn daran, wie wir untereinander miteinander umgehen, Herr, erkennt man, dass wir zu dir gehören, Herr, dass wir die Liebe haben, die du auch hast. Und hilf uns dabei, Herr, dass wir das nicht vergessen. Im Namen Jesu, Amen.